Bei uns in Deutschland arbeiten 5 Millionen Menschen im Bereich der Verwaltung. Und deren Jobs, muss ich ganz offen sagen, sind in den nächsten 5 Jahren alle gefährdet. Ich glaube, dass wir vor einer großen Welle des Aufwachens stehen und deswegen mache ich ja auch die Arbeit, die ich mache. Wir müssen jetzt überlegen, wie organisieren wir unsere Gesellschaft, wenn tatsächlich 5 oder 10 Millionen Leute oder weltweit, wie OpenAI schätzt, etwa 1 Milliarde Menschen oder mehr als 1 Milliarde Menschen arbeitslos werden. Interessant ist, dass die ganze Klimaagenda ja eigentlich von BlackRock mehr oder weniger erfunden wurde. Aber die AfD ist für mich auch ein Teil des Systems, die nur die Interessen auf eine andere Art und Weise verkauft.
Ich spreche heute mit Bestsellerautor und Finanzfachmann Ernst Wolf. Herzlich willkommen, Herr Wolf, wieder im Studio bei uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auf das heutige Gespräch wie immer, denn heute dürfen wir über das Jahr 2030 sprechen, beziehungsweise über die Agenda 2030. Was droht? Ja. Was sind die realistischsten Szenarien, die eintreten könnten? Was bringt Ungemach und welche Chancen sehen wir, beziehungsweise welche Chancen sehen Sie aus Ihrem speziellen Blickwinkel als Fachmann für das World Economic Forum, als Fachmann für die Finanzwelt? Was glauben Sie denn? Was ist die größte übergeordnete Gefahr für die freie Menschheit, die Sie aktuell beurteilen können in den nächsten 5 Jahren?
Also da muss ich gleich 2 nennen an der Stelle. Also das eine ist der rasante Fortschritt im Bereich der Technologie, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und das zweite ist das uns allen drohende Zwangsgeld, also das digitale Zentralbankgeld, Englisch CBDC, Central Bank Digital Currency. Also man arbeitet im Hintergrund unter Hochdruck daran, dieses neue Geld einzuführen. Und zwar sind im Moment 134 Zentralbanken der Welt damit beschäftigt. Uns allen wird sehr wenig darüber gesagt. Die meisten Leute wissen nicht genau, was ihnen droht. Ich will es ganz kurz skizzieren. Digitales Zentralbankgeld bedeutet im Endeffekt, dass jeder von uns nur noch ein einziges Konto hat, und zwar bei der Zentralbank. Dieses Geld wird programmierbar sein. Es wird möglicherweise an ein Ablaufdatum gebunden sein. Es kann zweckgebunden ausgegeben werden. Es kann ortsgebunden ausgegeben werden. Es kann auch an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild gebunden sein. Und es kann den einzelnen Besitzer einer solchen Wallet, das wird auf Wallets gespielt, auf dem Handy, es kann den einzelnen Besitzer einer solchen Wallet von allen Finanzflüssen abschneiden. Das heißt, wir sind dann zu 100% finanziell von dieser einen Organisation, nämlich der Zentralbank, abhängig. Und das ist natürlich eine Welt, in der das Wort Demokratie keinen Platz mehr hat.
Das bedeutet, wenn jeder Mensch, vermutlich wird der Mensch dann auch nur mehr Nutzer genannt, ja, dass dieser jeder Nutzer nur mehr ein Konto hat, auf dem alles zusammenfließt, wenn es dann wie vielen alternativen Medien und auch auf eins ergangen ist, es zu einer Kontokündigung kommt, dann wird man am öffentlichen Leben grundsätzlich ausgeschlossen.
Ganz genau. Also das ist wirklich eine dystopische Aussicht. Und ich muss sagen, also es ist wirklich höchste Zeit, dass die Leute sich mit diesem Thema befassen, weil da ist im Hintergrund schon unglaublich viel gearbeitet worden. Also es gibt ja einige Länder, in denen das eingeführt worden ist. Allerdings, es gibt auch eine gute Nachricht. Diese Einführung hat fast nirgendwo richtig geklappt. Also man hat versucht, es einzuführen, zunächst auf den Bahamas, dann später auf Jamaika. Dann hat man in Nigeria einen Großversuch gestartet. Und alle 3 Versuche sind bis heute absolut fehlgeschlagen. Also in Nigeria haben bis heute nicht mehr als 15% dieses neue Geld akzeptiert. Als es eingeführt wurde, hat es große soziale Unruhen gegeben. Man hat das Ganze in Nigeria mit Zwangsmaßnahmen begleitet. Man hat also den Zugang zu Bargeld ganz stark erschwert, die Abhebung mit hohen Gebühren belegt. Man hat dann alle staatlichen Zahlungen nur in der Form des neuen Geldes vorgenommen. Die Leute wollten das nicht. Das hat zu Straßenschlachten, zu brennenden Barrikaden geführt. Polizei und Militär sind eingerückt. Interessanterweise ist uns allen davon so gut wie nichts berichtet worden. Also ich denke, das ist der erste Großversuch gewesen. Und dass dieser gescheitert ist, heißt natürlich, dass diejenigen, die das Ganze vorantreiben, jetzt nach neuen Strategien suchen. Und das tun sie im Moment. Also sie versuchen uns zum Beispiel das Bargeld weniger schmackhaft zu machen, indem man jetzt überall mit diesen Apps bezahlen kann bei den Einzelhändlern. Auf der anderen Seite überlegen Sie, wie man uns dieses neue Geld vielleicht noch auf andere Weise präsentieren könnte. Also in Israel wird zurzeit an einer verzinsbaren digitalen Zentralbankwährung gearbeitet. Also da sind alle möglichen Versuche im Moment im Hintergrund im Gang und keiner weiß genau, wann dieses neue Geld eingeführt werden wird. Interessant ist, dass die großen internationalen Finanzorganisationen wie die Weltbank und der IWF, der Internationale Währungsfonds, auch mit drinstecken, auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Also da wird an internationalen Plattformen gearbeitet. Und meine Vermutung ist, dass man mit diesem digitalen Zentralbankgeld dann möglicherweise irgendwann weltweit aufwarten wird.
Jetzt ist es ja so, wir haben zum Beispiel erfahren von unserer Korrespondentin, der Cornelia Kirchweger, die viel in Afrika ist, dass in Nigeria sich die Menschen auch nicht dafür interessiert haben, bis es soweit war. Und dann kam es, wie Sie gesagt haben, zu tumultartigen Szenen. Ja. Wir haben da Handyvideos geschickt bekommen, wo in Banken es zu massivsten Handgreiflichkeiten kam, also auch mit dem afrikanischen Temperament hier, mit die verschiedensten Gegenständen geworfen wurde. In Deutschland oder Österreich oder der Schweiz erleben wir es ja auch, dass die Menschen sich wenig dafür interessieren. Erst wenn dann in ihrem Supermarkt plötzlich nur mehr digital mit Karte bezahlt werden kann, dann kommt es zu Aufständen, ja, beziehungsweise zu Boykotten und zu Tumulten an der Supermarktkasse. Und dann wird das meist auch sehr rasch wieder zurückgenommen. Aber erst wenn es soweit ist. Ja. Wir können ja davon ausgehen, dass wenn das groß eingesetzt wird, dass es dann kein Zurück mehr gibt, weil man eine entsprechende Krise oder Ähnliches abwartet.
Das ist auch meine Vermutung. Also ich denke, dass man die nächste Finanzkrise dann möglicherweise nutzen wird, um dieses neue Geld dann einzuführen. Also wir müssen auch uns in der Geschichte ein bisschen umsehen. Die großen Finanzkrisen der Vergangenheit sind auch nicht einfach so über die Menschheit hereingebrochen, sondern die waren wohl organisiert. Also sowohl die Krise, die Weltfinanzkrise von 2007, 2008, die ist richtig vorbereitet worden. Da hat man am Häusermarkt in den USA jede Menge Hypotheken vergeben oder Kredite vergeben, von denen man wusste, dass man sie nie wieder zurückbekommt. Die hat man dann in Form von Verbriefungen an europäische und außeramerikanische Banken versendet und irgendwann hat man den Stecker gezogen und dann haben wir die Weltfinanzkrise gehabt. Das gleiche war 1929. Das war auch kein Zufall damals. Und wir leben jetzt in einer Phase, in der diejenigen, die das neue Geld einführen, vor allem an einem ein Interesse haben. Die haben ein Interesse daran, die kleinen Banken aus dem Geschäft zu jagen. Also in den USA gibt es noch etwas über 4.000 kleine Banken und die haben in diesem neuen Geldsystem mit digitalem Zentralbankgeld eigentlich gar nichts mehr zu suchen, weil die leben von der Kreditvergabe. Wenn die Kreditvergabe aber nur noch bei der Zentralbank liegen soll, dann gibt es für die keine Geschäftsgrundlage mehr. Deswegen muss man die im Moment beseitigen. Und die beseitigt man jetzt im Moment zum Beispiel durch die hohen Zinsen. Die hohen Zinsen, die bringen diese kleinen Banken in Schwierigkeiten. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder gehört, dass angeblich die Fed vor einer Zinssenkung steht. Ich habe vor einem Jahr schon gesagt, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil das große Ziel ist, die kleinen Banken in Schwierigkeiten zu bringen. Und wir haben vor einigen Tagen gerade erfahren, dass in den USA mehrere Regionalbanken wirklich ins Schwimmen geraten und dieser Prozess wird sich weiter fortsetzen. Also ich glaube, dass man eine Finanzkrise dann möglicherweise inszenieren und nutzen wird, um das neue Geld einzuführen. Ich glaube aber, es gibt auch noch einen zweiten Prozess, der in dem Zusammenhang wichtig ist. Und zwar ist das der unglaubliche Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz, der dazu führen wird, dass sehr viele Leute ihren Job verlieren werden. Wir werden also in den nächsten Monaten und Jahren mit einer riesigen Welle von Arbeitslosigkeit rechnen müssen. Und darauf wird reagiert werden, wahrscheinlich mit universellem Grundeinkommen. Und ich vermute, dass man dieses universelle Grundeinkommen dann auch in Form von digitalem Zentralbankgeld auszahlen wird. Gleichzeitig möglicherweise auch noch die Renten auf das neue Geld umstellen wird, dass man auf diese Art und Weise die Leute in das neue System zu einem großen Teil schon integrieren wird. Und zwar auch aus dem Grunde, weil das Ganze dann nicht als Zwangsmaßnahme wirkt, sondern mehr oder weniger als eine humanitäre Aktion für Leute, die ihren Job verloren haben.
Genau, das ist natürlich das Szenario, das vor dem wir alle immer in den letzten Jahren schon gewarnt haben und wo man aber sieht, wie sehr die einzelnen Teile am Weg dorthin ineinander greifen.
Ganz genau.
Denn es wird sich letzten Endes die Politik, ob das noch ein Herr Scholz ist oder schon der Nachfolger vom Nachfolger, hinstellen und sagen, ja, wir haben diese Arbeitslosigkeit, wir haben diese Finanzprobleme, aber jetzt helfen wir den Menschen über die Runde und jetzt gibt es eine Wallet und da bekommt ihr euer Grundeinkommen darauf. Ihr müsst dann nur entsprechend gefügig sein, ihr müsst brav sein, ihr dürft die Regierung nicht kritisieren. Das ist dann die Koppelung, wie Sie gesagt haben, mit dem Sozialkreditsystem.
Ganz genau so sieht das aus. Also ich denke, das ist der große Plan dahinter. Und es ist ganz wichtig, dass man heute diese ganzen einzelnen Ereignisse miteinander verknüpft und das große Bild sieht. Also man muss sagen, das alte Geldsystem ist zerstört. Das ist 2007, 2008 schon kaputt gewesen. Es ist dann über die Zeit gerettet worden von den Zentralbanken. Interessant ist, dass da eine private Finanzorganisation mit reingekommen ist, nämlich BlackRock. Also BlackRock ist damals zum Berater der großen Zentralbanken ernannt worden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Zentralbanken sind Behörden, die sind schläfrig, langsam, die haben nicht die Informationen, die sie eigentlich bräuchten. Diese Informationen hatte aber zwischen 2007 und 2009 BlackRock. Also die haben ein Finanzdatenanalysesystem, was seit 40 Jahren alle Daten im Finanzsystem sammelt und auswertet und damit auch dann so bestimmte Planspiele durchführen kann. Also die Zentralbanken mussten BlackRock mit ins Boot nehmen und heute bestimmt BlackRock die Politik der Zentralbanken mit. Also BlackRock ist mit Abstand die wichtigste und mächtigste Finanzorganisation, die es jemals gegeben hat. BlackRock ist ein Vermögensberater. An der Wall Street hat es einen großen Wechsel gegeben in den letzten 30 Jahren. Bis vor ungefähr 30 Jahren waren es die großen amerikanischen Banken, die da den Ton angegeben hat. Dann im Rahmen der Finanzialisierung sind die Hedgefonds immer mächtiger geworden. Seit ungefähr 2000 sind es die großen Vermögensberater. Spitze BlackRock, Hauptaktionär von BlackRock ist Vanguard. BlackRock und Vanguard zusammen sind Hauptaktionär der nächsten beiden, Fidelity und State Street. Alle zusammen verwalten im Moment etwa 24 Billionen US-Dollar. Das ist also mehr als das Bruttoinlandsprodukt der USA. Das sind vier Firmen mit weniger als insgesamt 100.000 Mitarbeitern.
Hier läuft die Macht natürlich bei einer sehr kleinen, aber sehr mächtigen Elite zusammen.
Genau.
Und die setzen ihre Macht auch gnadenlos ein. Gestützt ist diese Macht ja verstärkt, wie Sie jetzt auch angesprochen haben, durch verschiedene technische Entwicklungen, denn auch BlackRock und andere setzen unglaubliche KI-Maschinen ein, die für sie die Analyse vornehmen.
Ja, es ist so, für mich gibt es heute zwei Zentren der Macht auf der Welt. Das eine ist die Wall Street, die inzwischen übernommen worden ist von diesen großen Vermögensverwaltern. Und das andere, das ist das Silicon Valley, in dem die sogenannten Magnificent Seven da herrschen. Die Magnificent Seven, das sind die sieben größten Unternehmen im Bereich der technologischen Entwicklung. Das sind Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Tesla und jetzt seit neuestem auch noch Nvidia. Die zusammen haben auch einen Börsenwert inzwischen von über 15 Billionen Dollar. Und vor allen Dingen haben die ganze Technologie im Griff. Also interessant ist dann natürlich auch die Verbindung zwischen diesen großen IT-Konzernen und den Vermögensverwaltern. Diese großen Vermögensverwalter sind nämlich bei fast all diesen IT-Konzernen gleichzeitig auch noch die Hauptaktionäre. Und diese IT-Konzerne zum Teil verwalten dann auch noch die Daten der großen Vermögensverwalter, also die der Finanzdatenanalysesystem Aladdin von BlackRock ist auf die Cloud von Microsoft, auf der Cloud von Microsoft gespeichert, also auf der Azure Cloud von Microsoft. Also das ist eine Verbindung, eine Verschwisterung und Verschwägerung dieser beiden Machtinstrumente, also der Daten und des Geldes. Deswegen sage ich immer, wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft, in der Geld die Welt regiert, sondern in einer Gesellschaft, in der Daten und Geld die Welt regieren.
Ja, Herr Wolf, wie sieht's denn aus? Sie sind viel unterwegs, Sie halten viele Vorträge. Wer interessiert sich denn für diese Hintergründe und diese Gefahren und warum interessiert es so viele in der Masse noch immer nicht?
Ja, das ist ganz interessant. Also es werden immer mehr, die sich dafür interessieren. Also ich hätte vor 4 oder 5 Jahren meine Vorträge nicht vor mehreren 100 Leuten gehalten, sondern wahrscheinlich vor kleinen Gruppen vor einem Dutzend oder zwei Dutzend Leuten. Das hat sich gewaltig geändert und ich merke im Moment, dass der Trend also dahin geht, dass immer mehr Leute sich für diese ganzen Entwicklungen interessieren. Das Problem ist, dass viele im Privatleben oder im normalen Arbeitsleben noch nicht mit den schlimmsten Auswirkungen konfrontiert sind. Aber wer sich da ein bisschen informiert, der weiß, dass in der nahen Zukunft auch ihn das treffen kann. Also ein ganz einfaches Beispiel. Bei uns in Deutschland arbeiten 5 Millionen Menschen im Bereich der Verwaltung. Und deren Jobs, muss ich ganz offen sagen, sind in den nächsten 5 Jahren alle gefährdet, weil die künstliche Intelligenz all das erledigen kann, was diese Leute jetzt erledigen. Es gibt aber auch andere Berufe. Es kommen zu mir zum Beispiel relativ viele Ärzte, weil im Bereich der Medizin da auch die Technologie unglaublich voranschreitet. Also Chirurgen werden da teilweise ersetzt. Dann gibt es inzwischen die Smart Pills, sodass man eine Diagnose per Smart Pill übernehmen kann, die sich dann über das WLAN an das nächste medizinische Versorgungszentrum wendet. Also da sind unglaubliche Dinge im Gang. von denen also der Normalbürger in vielen Fällen noch nicht so Bescheid, über die er nicht so Bescheid weiß, über die er aber jetzt so ganz langsam anfängt nachzudenken, weil immer mehr darüber sprechen. Also ich sehe das Ganze nicht so negativ, sondern ich glaube, dass wir vor einer großen Welle des Aufwachens stehen und deswegen mache ich ja auch die Arbeit, die ich mache.
Es gibt dann natürlich die Entwicklungen, dass viele Leute sagen, ja, warum seht ihr denn das so negativ? Denn wenn die Leute am Arbeitsmarkt frei werden, dann werden sie ja in anderen Bereichen wieder einen Job finden. Ich denke, dass systematisch dieser Gedanke gar nicht gedacht wurde, dass man überhaupt sich nicht überlegt hat, wie kann ich denn frei werdende menschliche Ressource wo besser einsetzen? Denn wenn man als Menschenfreund diese Gedanken zulässt, dann kommt man ja zu vielen Ergebnissen. Ja. Man könnte viel mehr im kulturellen Bereich, im schöpferischen Bereich, im musischen Bereich, in der Weiterentwicklung auf menschlicher Ebene machen, denn auch die industrielle Revolution hat ja dazu geführt, dass die Menschen ihre Arbeitskraft nicht mehr zum Ziehen von Gegenständen einsetzen mussten, sondern zum Bedienen von Maschinen. Dafür konnten sie etwas anderes tun. Ja. Heute werden die wegrationalisiert und der einer der Vordenker vom WEF, Harari, der Transhumanist, sagt ja ganz offen, er spricht von einer nutzlosen Masse, die man dann mit Computerspielen und Drogen ruhigstellt. Muss. Ja. Also ist es tatsächlich einseitig bedrohlich oder sehen Sie vielleicht doch gewisse Chancen, dass das sich noch zum Guten in diesem System wenden könnte?
Ja, in diesem System wird es sich nicht mehr zum Guten wenden, weil das haben wir ja gesehen. Also eigentlich müssten alle Regierungen, die ja über diese ganzen Dinge informiert sind, weil sie ja wirklich also intelligente Leute auch für sich arbeiten haben, zumindest in der zweiten oder dritten Reihe, die müssten genau wissen, dass genau das gemacht werden müsste. Also wir müssten jetzt überlegen, wie organisieren wir unsere Gesellschaft, wenn tatsächlich 5 oder 10 Millionen Leute oder weltweit wie OpenAI schätzt, etwa 1 Milliarde Menschen oder mehr als 1 Milliarde Menschen arbeitslos werden. Wie können wir die Beschäftigten sinnvoll beschäftigen? Aber keine Regierung tut das. Und das bestätigt mich natürlich in meiner These, dass Regierungen in unserer Zeit sowieso überhaupt nichts mehr zu sagen haben, sondern nichts anderes sind als die Marionetten dieses digital-finanziellen Komplexes. Und dieser digital-finanzielle Komplex, der diese ganze Agenda durchzieht, der ist nur an sich selbst interessiert und nicht an unserem Wohl. Und das ist das Gefährliche. Also wenn man die ganze Technologie zugunsten der Menschheit einsetzen würde, dann würden wir ja praktisch von einem Glückseligkeitszustand zum nächsten taumeln. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also die technologischen Fortschritte im Moment sind atemberaubend. Also im Bereich der künstlichen Intelligenz verdoppelt sich das Wissen im Moment alle 18 Monate. Also das nützt uns allen aber überhaupt nichts. Das nützt den ganzen Verwaltungsangestellten nichts, weil für deren Jobs wird es auch keinen Ersatz geben. Und da wird auch nicht drüber nachgedacht im Moment.
Das ist natürlich ein Punkt, wo ich denke, dass das die meisten Menschen interessieren wird, aber aus meiner Erfahrung heraus würde es sie erst interessieren, wenn sie betroffen sind.
So ist
das. Wird sich aber jetzt exponentiell steigern, denn es wird schnell gehen.
Ja, ganz sicher. Also wir stehen vor einer Welle von Entlassungen aufgrund der Durchbrüche in der künstlichen Intelligenz. Wobei zur künstlichen Intelligenz kommt jetzt im Moment auch noch etwas viel Schrecklicheres dazu. Das ist die organoide Intelligenz. Also das ist so die letzte Entwicklungsstufe. Da werden tatsächlich menschliche Gehirne gezüchtet auf irgendwelchen Nährböden und die werden dann so praktisch als Computer benutzt. Also da sind der Fantasie im Moment also überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt, was da an Abartigkeiten und Perversionen im Hintergrund passiert.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Es ist tatsächlich das Bedürfnis, die Menschheit zu überwinden, wie das die Transhumanisten ja ganz offen sagen, sowohl körperlich als auch von der Einsatzfähigkeit der Menschen. Denn in der Vergangenheit benötigten alle Herrscher dieser Welt ja die Menschen als Arbeitskräfte, als Soldaten, um sie im Krieg verheizen zu können. Ja. Das ist in Zeiten der hybriden Kriegsführung, der zunehmenden Roboter und Automatisierung überhaupt nicht mehr nötig. Und die denken ja schon in Kategorien, dass sie die Menschen einfach in vielen Bereichen gar nicht mehr benötigen werden.
Ganz genau, das ist also das Wesen des Transhumanismus im Moment. Und leider muss man sagen, also diese Richtung, das ist die Richtung, in die wir uns bewegen. Und es wird höchste Zeit, dass die Leute aufstehen und sich dagegen wehren. Aber wie gesagt, also es gibt unglaubliche Chancen, die in der ganzen Sache verborgen sind. Und wenn ich mal von mir selber sprechen kann, also ich bin ja in China geboren. In China besteht das Wort oder das Zeichen für Krise aus zwei Zeichen. Das eine ist Gefahr und das andere ist Chance. Und ich denke, man muss auch unbedingt die Chancen sehen. Die Chancen erfordern aber, dass viele Menschen aufwachen und dass wir die politischen Strukturen, dass wir die grundsätzlich verändern.
Setzen wir da vielleicht noch gleich nach. Was könnte denn so eine Chance sein? Oder können Sie das noch näher ausführen?
Na, die große Chance besteht eigentlich erstmal in der Aufklärung. Also, dass die Leute das verstehen, was mit ihnen da gemacht wird. Dann wissen sie nämlich, dass das also nicht in eine gute Zukunft führt. Also man muss also auch mal in die Geschichte zurückgucken. Man muss verstehen, wie wir in diese Lage gerückt sind. Und man muss auch also sich über das informieren, über das uns die Mainstream-Medien eben nicht informieren. Also zum Beispiel diesen ganzen Missbrauch der künstlichen Intelligenz, die natürlich also nicht zu unseren Gunsten eingesetzt wird. Dann muss man sich darüber informieren, was bedeutet eigentlich ein Sozialkreditsystem, weil das uns auch droht. Ein Sozialkreditsystem bedeutet, dass wir alle total überwacht werden, dass wir von morgens bis abends manipuliert werden können, dass wir in die eine oder die andere Richtung gedrängt werden können. Und dann sollten die Leute sich mal fragen, was ist eigentlich unser höchstes Gut? Unser höchstes Gut als Menschen ist die Selbstbestimmtheit. Und die Selbstbestimmtheit, die wird uns im Moment mit jedem weiteren Fortschritt der Technologie genommen, weil dieser Fortschritt in den Händen von wenigen Leuten ist, die uns nicht wohlgesonnen sind. Und wenn die Leute das erkennen, glaube ich, dann sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich drüber nachdenken können, wie wir die Gesellschaft in Zukunft organisieren.
Was ist das Ziel von Ernst Wolf, wenn wir bedenken, dass diese Entwicklung, aus der können wir jetzt nicht aussteigen? Sollte die Technologie zurückgenommen und zerschlagen werden oder sollte sie in den Dienst der Menschheit gestellt werden?
Das Zweite, die sollte in den Dienst der Menschheit gestellt werden, weil wir werden die technologischen Entwicklungen sowieso nicht aufhalten können. Aber meine persönliche Meinung in diesem ganzen Bereich ist die, wir müssen irgendwann zu einem Punkt kommen, wo wir zum Beispiel Patente und Lizenzen weltweit einfach freigeben, damit dieses ganze Wissen im Sinne der gesamten Menschheit genutzt werden kann und nicht im Sinne der wenigen, die diese Patente und Lizenzen besitzen. Also ich will mal ein Beispiel anführen. Im Moment im Bereich der Landwirtschaft erleben wir einen riesigen Umbruch. Also uns allen wird gesagt, dass Tiere zu viel Methan ausstoßen. Das hat natürlich einen wirtschaftlichen Hintergrund. Im Moment arbeitet man an Laborfleisch. Laborfleisch wird für diejenigen, die die Patente und Lizenzen auf dieses Laborfleisch besitzen, ein Riesengeschäft werden. Und das muss einfach zerschlagen werden. Also das darf nicht sein, dass dann tatsächlich auch die Ernährung der gesamten Menschheit nur zugunsten von wenigen Menschen ausgenutzt werden kann, die dadurch unglaublich reich werden und dass die soziale Schere dann noch weiter auseinandergeht. Deswegen müssen diese ganzen Patente und Lizenzen offengelegt werden und jeder muss in jedem Bereich auf das zurückgreifen dürfen, was die Menschheit bis heute an Wissen da akkumuliert hat.
Vor allem ist es ja ein besonders krimineller Akt, dass man auf der einen Seite unter Vorspiegelung falscher Tatsachen die traditionelle Landwirtschaft zerschlägt, mittels Regierungen, mittels der Justiz, mittels Verordnungen, mit allen Mechanismen des tiefen Staates, die sozusagen kaputt macht. Und dann auf der anderen Seite präsentiert man eine Lösung, die nur eben in den Händen weniger Leute ist.
Richtig, ja. Also das ganz Wichtige ist eben da diese Perfidie im Hintergrund da zu durchschauen. Also uns allen wird ja jetzt zum Beispiel, also ich habe gerade vom Laborfleisch geredet, das ist der eine Trend im Bereich der Landwirtschaft, wo man also die ganze Viehzucht dann praktisch zerstören will. Aber es gibt noch den anderen Trend, wo man die Felderwirtschaft zerstören will, und zwar durch das sogenannte Vertical Gardening. Das heißt, in Zukunft soll unser Obst und Gemüse nicht mehr auf Feldern wachsen, sondern das soll in Containern und in Fabriken künstlich gezüchtet werden. Also ohne, dass es mit Wind, ohne, dass es mit Sonne, mit Erde und so weiter in Berührung kommt. Also auf eine ganz schreckliche Weise künstlich erzeugt werden. Das Ganze wird uns aber im Moment vermittelt als eine Wohltat für die Menschheit. Man will die Felder der Renaturierung preisgeben. Man sagt den Leuten jetzt, also ausgerechnet die Felder über Jahre hinweg mit irgendwelchen Stoffen vergiftet haben, sagen den Leuten jetzt, also die Felder sind in keinem guten Zustand. Die müssen renaturiert werden. Der Hintergrund ist einfach, wir wollen euch in Zukunft unser durch Vertical Gardening erzeugtes Gemüse und Obst verkaufen. Also das ist eben wichtig, dass die Leute das begreifen. Und ich denke, wir haben ja jetzt diese ganzen Demonstrationen zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft von den Bauern gehabt, diese Bauernproteste. Ich glaube, da sind einige Bauern inzwischen auch auf den Trichter gekommen, dass es nicht nur um die Streichung von Subventionen geht, sondern dass man da ihnen tatsächlich die Lebensgrundlage entziehen will.
Die Bauernproteste sind ein gutes Stichwort, denn diese Bauernproteste wurden ja generalstabsmäßig mit Jahresbeginn abgestochen, kann man sagen, medial. Nachdem sogar die Bild-Zeitung Anfang Januar noch getitelt hat, muss jetzt die Ampel zurücktreten, kam dann plötzlich diese Inszenierung mit Potsdam. Ja. Plötzlich war das ganze Land im Nazi-Alarm, plötzlich waren alle im Ausnahmezustand und der Kampf gegen rechts zieht sich seither eigentlich durch. Ja. Man möchte irgendwie erreichen, medial, politisch, dass die Menschen nur mehr auf diesen Kampf gegen rechts fixiert sind. Ja. Sie haben Ende Juni auf Telegram geschrieben, ich habe mir das ausgedruckt, Zitat, also von Ihnen Zitat. Sie schreiben, kein Fußbreit dem Faschismus, Sie meinen aber, Weg frei für die regenbogenfarbene, grün-woke Digitaldiktatur von BlackRock, Microsoft und Co. Ist der Kampf gegen rechts aus Ihrer Sicht eine gezielt herbeigeführte Fixierung auf dieses Thema, damit man im Windschatten dessen alles andere machen kann?
Ganz genau, ganz genau. Das ist also man nimmt diejenigen, die man dann als rechts bezeichnet, bringt die dann gleich in einen Topf mit den Nationalsozialisten, also auch mit den ganzen Verbrechen des Nationalsozialismus, etikettiert die dann auch noch als Antisemiten. Das ist also auch ein ganz beliebtes Spiel, was da getrieben wird, und hat die dann sofort aufgrund der ideologischen Verbohrtheit vieler Leute in eine Ecke gedrängt, wo die Leute sich mit den Inhalten dieser Leute überhaupt nicht mehr beschäftigen, sondern einfach sagen, da will ich überhaupt nichts mehr mit zu tun haben. Also ich persönlich erlebe ja auch diese unglaublichen Anfeindungen im Moment, weil wer meinen Namen im Internet eingeht, wird sofort auf die Wikipedia geleitet. Und bei der Wikipedia steht als erster Satz, Ernst Wolf wird den Verschwörungstheoretikern und den Antisemiten zugerechnet. Also das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich in vielen Städten in Deutschland nicht mehr auftreten kann, weil die Organisatoren der Veranstaltung oder die Locations besitzen, einmal nur ins Internet gucken, da sehen das Wort Antisemit und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Also auf diese Art und Weise werden ganz viele politische Kräfte im Moment ins Abseits gerückt. Aber das zeigt, dass die Gegenseite im Moment keine weiteren Argumente hat. Ich bin gespannt, was da als nächste Welle kommt, weil das wird schwierig werden dann.
Ich denke, es gibt vor allem keine Steigerung mehr, ja, weil wenn man mal die Antisemitismuskeule und die Nazikeule ausgepackt hat, wo will man dann noch hin, Und das Spannende an dem Ganzen ist, es werden ja mögliche Lösungen einer Diskussion entzogen, denn man darf dann nicht mehr darüber sprechen, wem gehören die Banken, denn dann könnte man ja Antisemit sein, wenn man zufällig mal eine Bank erwischt, die dann in jüdischen Händen ist, dann ist das ja schon eine Tabudiskussion, und man darf auch nicht mehr selbst denken oder vom Patriotismus sprechen, denn diese ganze Rechtskeule wird ja zur Niederhaltung der Bevölkerung herangezogen. Glauben Sie, dass die Menschen auf Dauer darauf hereinfallen werden?
Ja, viele fallen im Moment noch drauf rein, aber das liegt aber auch daran, dass die großen Medien im Moment also in der Hand der Leute sind, die diese ganzen Mythen da verbreiten. Also wir haben ja eine unglaubliche Konzentration nicht nur im Finanzsystem, sondern auch was die ideologische Führung der Leute angeht. Also wir haben ja heute die großen sozialen Plattformen. Wir wissen, dass gerade die jungen Menschen fast alle auf diesen sozialen Plattformen unterwegs sind. Und da kann man die Leute natürlich also sehr stark beeinflussen. Also ich bin ja auch schon seit längerem der Meinung, dass Wahlen völlig uninteressant sind, weil man kann über die sozialen Netzwerke heute die Wahlen in die eine oder die andere Richtung lenken. Für mich interessant ist zum Beispiel, dass die Grünen im Moment jetzt also auf dem absteigenden Ast sind. Ich habe vor 2 Jahren schon gesagt, die Grünen werden irgendwann zum Abschuss freigegeben, weil dann wird man mit einer anderen Agenda aufwerten müssen. Aber man wird einen Schuldigen finden müssen für das alles, was man bis dahin getan hat. Und da bieten sich natürlich die Grünen an. Also wir sind medial im Moment unglaublich gelenkt, und das ist auch was, was die Leute unbedingt verstehen müssen, dass diese ganzen Medien in ganz, ganz wenigen Händen sind.
Freie Wahlen und damit freie Entscheidungsbildung, und kann es ja nur geben mit freien Medien. Dass man sich unabhängig informieren kann, dass man sagt, gut, diese Medien sind vielleicht näher an irgendwelchen Konzernkartellen dran, diese Medien sind eher links, diese Medien sind eher rechts. Man muss sich selbst eine Meinung bilden können, aber heute ist ja alles verschleiert, so gut wie es geht. Jeder hat unabhängig auf dem Etikett stehen, obwohl er es nicht ist. Ja, das nehme ich für uns als Ausnahme bei Auf 1, weil alternatives und unabhängiges Fernsehen, weil wir als einziges Medium tatsächlich von Spenden finanziert sind. Dafür danke an die Zuschauer an dieser Stelle, dass sie uns immer wieder unterstützen. Wenn wir aber die sozialen Medien ansehen, dann wird dort ja zensiert in einem Ausmaß, dass selbst Metternich in Österreich neidisch geworden wäre, weil so eine lückenlose, perfide Zensur hat es ja noch nie in der Geschichte gegeben. Die Leute glauben, sie sind frei, sie können dort publizieren, aber in Wahrheit werden alle kritischen Inhalte weggelöscht und verboten. Also glauben Sie, dass das auch noch mehr werden wird? Und wie sieht es bei den sozialen Medien aus? Auch dort laufen die Fäden ja bei wenigen Menschen zusammen.
Viel mehr kann es eigentlich gar nicht mehr werden, wenn man sich ansieht, wem YouTube gehört, wem Instagram gehört, wem Telegram gehört. Also der Gründer von Telegram zum Beispiel, ein Mann des World Economic Forums. Da weiß man genau, aus welcher Richtung der Wind weht. Oder den Leuten werden da auch wirklich falsche Dinge erzählt. Also im Moment gibt es in Amerika eine große Kampagne gegen TikTok. TikTok wird verteufelt als ein chinesisches Medium, obwohl es zu 60% in den Händen von amerikanischen Investoren ist. Und die Zensur auf TikTok wird nicht von TikTok selbst ausgeübt, sondern vom amerikanischen IT-Unternehmen Oracle. Also den Leuten wird da etwa eine völlig andere Realität vorgespielt. Aber das ist natürlich deswegen möglich, weil all diese Medien ja auch zusammenspielen. Weil im Hintergrund sind es nur diese ganz wenigen Konzerne, die den digital-finanziellen Komplex ausmachen. Und die spielen sich natürlich gegenseitig die Bälle zu.
Jetzt haben viele Leute in der Aufklärungsbewegung die Übernahme von Elon Musk von Twitter, jetzt X, gefeiert. Und natürlich ist die Meinungsfreiheit dort mehr geworden. Man muss das auch offen sagen. Ich werde dort fast nicht mehr zensiert. Die Betonung liegt auf fast. Ja. Als ich beispielsweise publiziert habe, dass die ARD ganz gezielt den Anschlag von Mannheim, also diesen Messer, diese Messerattacke, schließlich dann auch den Mord an den Polizisten vertuschen wollte und nicht bringen wollte, wurde ich für einige Tage bei X gesperrt. Glauben Sie, dass Elon Musk part of the game ist? Oder glauben Sie, dass er auf der Seite der Retter und der Guten stehen wird?
Er ist zu 100% part of the game. Also da bin ich absolut überzeugt. Er ist ja einer der Gründer von PayPal gewesen. Er hat Starlink ins Leben gerufen. Er hat Tesla irgendwann übernommen. Er hat Neuralink ins Leben gerufen. Also das ist eine Organisation, also ein Unternehmen, was an der Verschmelzung der biologischen mit der digitalen Sphäre arbeitet. Also er hat das alles mitgemacht. Aber das Allerinteressanteste an Elon Musk ist, dass Elon Musk der von der amerikanischen Regierung am meisten subventionierte und am höchsten subventionierte Unternehmer in den USA ist. Und alleine das zeigt mir schon, auf welcher Seite dieser Mann steht. Und natürlich habe ich auch meine persönlichen Erfahrungen gemacht. Also mein Ex-Kanal ist durch Elon Musk nicht freier geworden, sondern ich bin da auch weiter eingeschränkt worden.
Jetzt sagen aber viele Leute, ja, der hat sich jetzt in den letzten Jahren gedreht, er will ja jetzt sozusagen Meinungsfreiheit mehr möglich machen und er hat ja tatsächlich auch einige brisante Aussagen, ob das zu Konzernen, zur Zensur, zur Migration, hat er ja tatsächlich einige interessante Aussagen getroffen. Ich denke mir dann wieder, große soziale Medien, genauso wie das Internet an sich, waren ja immer auch Erfindungen der Geheimdienste. Also wir wissen ja von Facebook, dass die Geheimdienste dort Pate gestanden sind. Und sehr ähnlich wird es ja jetzt sein. Glauben Sie, dass Elon Musk tatsächlich gestattet wird, so ein riesengroßes soziales Netzwerk wie X zu betreiben, ohne eine Einbettung in die Geheimdienste zu haben?
Nein, also der ist ganz direkt mit den Geheimdiensten verbunden und man kann das auch jetzt sehen. Also die haben praktisch alle Höhlen fallen lassen. Elon Musk stand ja auch hinter OpenAI. OpenAI hat gerade den ehemaligen NSA-Chef Nakasone in seinen Vorstand berufen. Also wenn man das historisch mal betrachtet, also die ganze IT-Branche ist ja aus der Militärbranche hervorgegangen und inzwischen wird der Kreis geschlossen, da werden die obersten Geheimdienstleute dann in die Vorstände von diesen Unternehmen berufen. Also OpenAI ist das Unternehmen, was ChatGPT, also die wichtigste künstliche Intelligenz weltweit im Moment auf dem Markt betreibt und die haben jetzt den ehemaligen Chef von NSA in ihrem Vorstand sitzen. Also das ist einfach unglaublich.
Also Sie glauben, dass beispielsweise die Achse, dass ja wo viele noch Hoffnungen daran knüpfen, die Achse Trump, Putin, Elon Musk nicht die Lösung bringen wird bis 2030?
Nein, absolut nicht. Also Trump macht das Spiel ja auch mit. Trump war ja vier Jahre lang Präsident, hat aber da eigentlich die Vorbereitung für das getroffen, was dann danach passiert ist. Also Trump hat die soziale Schere in den USA weiter ausgeweitet, hat den Ultrareichen da noch jede Menge Steuervergünstigungen beschert, hat damals gleich nach der Amtsübernahme die größte Bombe seit dem Zweiten Weltkrieg auf Afghanistan geworfen, so mehr oder weniger als Drohung, das könnte ich auch machen, hat sich dann also in kriegerischer Form weitgehend zurückgehalten, hat aber für die Militarisierung des Weltraums in seiner Amtszeit gesorgt und betreibt das Spiel ja im Moment weiter. Also wir sehen ja, dass im Moment Trump und Biden da gegeneinander antreten und den Amerikanern suggeriert wird, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und davon profitiert natürlich Trump, davon profitiert Biden, aber davon profitiert auf keinen Fall die Wahrheit.
Auf alle Fälle hätte es beispielsweise Corona ja gar nicht gegeben, hätte Trump damals Stopp gesagt.
Ganz genau.
Und dasselbe ist ja auch mit den mRNA-Spritzen. Hier hätte er auch einlenken können. Er war ja Präsident.
Das Gleiche gilt für Putin, der das ganze Spiel ja auch mitgemacht hat. Also das ist ein weltweites Spiel und das unterlegt ja oder belegt ja die These, die ich immer seit Jahren verfolge, dass die gesamten Regierungen auf der Welt nichts anderes sind als die Marionetten dieses digital-finanziellen Komplexes. Die Anweisungen, die kommen aus den Chefetagen von BlackRock, von Apple, von Amazon und von Alphabet. Die kommen nicht aus dem Weißen Haus in den USA.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Wenn man sich beispielsweise die europäischen Politiker ansieht, ob Großbritannien, Frankreich oder Berlin, dann kommen die Leute ja aus den Häusern von Warburg, Rothschild, Goldman Sachs und so weiter oder BlackRock, wenn es dann in die Zukunft geht.
Ja, ja. Ja, ist ganz interessant, gerade bei uns in Deutschland. Also wir haben ja einen Wirtschaftsminister, der so als eine der Ikonen der Grünen Bewegung gilt, den Herrn Habeck, der von Talkshow zu Talkshow zieht und der die Leute glauben, dass der Mann irgendwelche Entscheidungsgewalt hat. Der Mann hat von Wirtschaft null und gar keine Ahnung, aber wird gelenkt und gesteuert von seiner Staatssekretärin. Und seine Staatssekretärin, das ist eine ehemalige Bankerin von von Morgan Stanley in der City of London, die zum Schluss in leitender Position bei BlackRock gearbeitet hat. Also die Grünen haben sich da der Agenda von BlackRock unterworfen und interessant ist, dass die ganze Klimaagenda ja eigentlich von BlackRock mehr oder weniger erfunden wurde.
Das ist ja das Perfide, dass auch hier wieder der Bock zum Gärtner gemacht wird und dass man sagt, diejenigen, die den Planeten, nämlich die Großkonzerne und die Hochfinanz, den Planeten ja ausgesaugt haben, genau, die vielleicht gewisse Probleme verursacht haben, also die zumindest der Natur massiv geschadet haben, das ist ja unbestritten, die sich jetzt hinstellen und mit dem Klimawahn plötzlich hier die nächste Agenda aufsetzen und jetzt die Luft besteuern. Also es ist eigentlich ein perfides, perfektes Verbrechen.
Ja, absolut. Und das extremste Beispiel im Moment finde ich, dass die Konzerne, die am meisten in Laborfleisch investieren, das sind die großen Fleischkonzerne der USA und Brasiliens. Also die größten Fleischkonzerne, Tyson Foods, Cargill und JB Foods aus Brasilien, die haben jahrzehntelang davon gelebt, dass sie diese Tiere immer schlimmer malträtiert haben, die Massentierhaltung immer weiter befördert haben. Und die gehen jetzt auf Jagd nach Stimmen, indem sie sich als Tierschützer deklarieren und sagen, wir müssen auf Laborfleisch umsteigen. Also das ist da sieht man, in welcher perversen Welt wir angekommen sind.
Ja, pervers trifft's. Und vor allem auch, dass man sieht, welche Gedanken dem zugrunde liegen. Denn es ist ja alles immer nur Nutzvieh. Es ist ja, ob das Mensch oder Tier ist, es wird immer nur zur Kapitalsteigerung herangezogen. Und niemand von denen hat mehr diesen natürlichen Zugang, den der Mensch an sich hat. Ob der Mensch jetzt in Südamerika geboren ist, im Regenwald, ob er in Afrika oder in Nordeuropa geboren ist, jeder Mensch hat einen natürlichen Zugang zum Tier. Ja. Und wenn er selbst damit umgeht, wenn er es selbst großziehen und schlachten muss, dann hat er ein ganz anderes Verhalten zu diesem Tier, wie diese Großkonzerne, die wie an einem Computerspiel hier nur mehr was darf man nicht mehr sagen, Spielermasse oder ähnliches bei den Fußballern, ja, die halt nur mehr diese Vermögensmasse an Tieren herumschieben.
Richtig, ja, genau, so ist es. Ja. Das ist diese totale Entmenschlichung, die natürlich durch den technologischen Fortschritt jetzt unglaublich gefördert wird.
Glauben Sie, dass diese offensichtlichen Schritte, die wir erleben, ob das die bisher angesprochenen Punkte sind oder auch die Personalentscheidungen der Politik. Also ich habe mit anderen Interviewpartnern schon über Karl Lauterbach, Ricarda Lang, wie ist es möglich, dass man uns so ein Personal vorsetzt? Ende Juli hatten ja wir viele andere Beispiele, die Sie auch öffentlich kommentiert haben. Ursula von der Leyen wird wieder Kommissionschefin werden in der EU oder ist wieder Kommissionschefin geworden, obwohl so viele Ungereimtheiten sind, obwohl so viele laufenden Verfahren sind, obwohl sie die Milliardendeals per SMS einfach gelöscht hat, was Pfizer betrifft. Oder in Hamburg bei dem CumEx-Skandal, hier wird einer der Hauptangeklagten einfach nach Hause geschickt, weil er einen hohen Bluthochdruck hat. 280 Millionen Euro Schaden soll hier oder Steuerschaden soll hier verursacht worden sein. Glauben Sie, dass durch diese ganz, ganz vielen Dinge und Ereignisse, die den Menschen jetzt zugemutet werden, das zu einem Aufwachprozess beitragen wird?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und für mich ist das auch alles kein Zeichen der Stärke der anderen Seite, sondern ein Zeichen der Schwäche. Also zum Beispiel dieser Cum-Ex-Skandal, bei dem also tatsächlich der Hauptangeklagte Warburg-Banker da wegen seines Bluthochdruckes also mehr oder weniger freigesprochen wurde. Für mich ist das ein Anzeichen, man wollte den Olaf Scholz, also den deutschen Bundeskanzler, da aus dem Rennen nehmen, weil der müsste nach meinem Ermessen, müsste der eigentlich im Gefängnis sitzen für das, was er da als Bürgermeister in Hamburg getan hat. Aber das bestärkt mich in der Vermutung, dass es da im Hintergrund Kräfte gibt, die genügend über ihn gesammelt haben und ihn deswegen in die Richtung treiben. treiben, in den sie ihn treiben wollen. Und ich vermute, dass die amerikanischen Geheimdienste da ganze Arbeit geleistet haben. Ähnliches gilt für seine Vorgängerin, für Angela Merkel. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall gewesen ist, dass eine Ostdeutsche dann als Nachfolgerin von Helmut Kohl genommen wurde und dass deren Akte als IM Erika in der DDR dann plötzlich verschwunden ist. Ich glaube, man hatte genügend Material, um diese Frau erpressen zu können und dann so auf Linie bringen zu können. Also das ist der Prozess, der da im Hintergrund läuft.
Sie haben gerade gesagt, Schwäche der Gegenseite. Höre ich hier einen Hauch Optimismus des Ernst Wolf heraus, dass man sagen könnte, die Gegenseite hat Probleme, dass sie mit diesem Personal weiterwurschteln muss?
Auf jeden Fall. Also nicht nur mit dem Personal, die hat mit der ganzen Agenda große Probleme. Also wir haben ja schon von dem digitalen Zentralbankgeld gesprochen. Also die bisherigen Versuche sind alle fehlgeschlagen. Ich glaube, dass da bei einigen Thinktanks im Moment wirklich alle Alarmglocken auf Rot stehen und dass die wirklich also im Moment also richtig ringen um Lösungen und dass sie diese Lösungen nicht so einfach finden, weil wenn die uns wirklich gute Leute präsentieren könnten, die glaubhaft rüberbringen, was sie sagen, dann würden die das machen. Aber bei der gegenwärtigen Agenda kann man das nicht machen. Also man kann keinem normalen Menschen klar machen, dass man Waffen in die Ukraine schicken muss und dass man da junge Menschen in den Tod schicken muss. Man muss da solche verlogenen Existenzen haben wie Frau Baerbock und Herrn Habeck, die also keine Probleme haben, da also ein X für ein U zu erklären.
Jetzt haben Sie den Krieg in der Ukraine angesprochen. Sie haben sich ja immer wieder auch kritisch geäußert und haben beispielsweise geschrieben, dass wer ständig auf den Krieg starrt, merkt nicht, was im Hintergrund derweil abläuft. Wenn man es ganz vereinfachen muss, was würden Sie sagen? Ist der Krieg eine Ablenkung für die große Agenda oder ist er ein wichtiger Schritt dorthin?
Beides auf jeden Fall. Und der Krieg ist ein großer Teil der ganz großen Umverteilung unserer Zeit. Wir haben ja gesehen, dass die Corona-Krise eine riesige Umverteilung gewesen ist, von unten nach oben. Und Kriege sind auch immer eine riesige Umverteilung. Also viele Leute durchschauen dieses Spiel nicht. Was bedeutet Krieg? Krieg bedeutet, dass die Regierungen den Rüstungskonzernen Geld geben. Wo kriegen die Regierungen das Geld her? Von den Steuern. Die Steuern zahlt der einfache Bürger. Was machen die Regierungen, wenn sie nicht genügend Steuern zusammenkriegen? Dann beauftragen sie die Zentralbank, neues Geld zu drucken. Was passiert dann? Die Inflation steigt. Das betrifft wieder den einfachen Bürger. Also entweder man holt sich das vom einfachen Bürger, das Geld direkt, oder man holt es dann hinten aus seiner Tasche heraus. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es dem einfachen Mittelständler vor allem genommen wird und in die Taschen der Großinvestoren fließt.
Wir sehen ja gerade in der Ukraine, wie dieses Spiel vor unseren Augen abläuft. Nicht nur die Rüstungskonzerne und die direkt im Krieg beteiligten Parteien profitieren davon, sondern auch ganz viele Konzerne, die jetzt am Weltwirtschaftsforum im Januar wurde das ja kommuniziert. Man schickt die Konzerne zum Wiederaufbau in die Ukraine und der deutsche Steuerzahler, hat Habeck versprochen, bringt die Garantien dafür. Wenn das mal ein Minusgeschäft wird, springt der Steuerzahler.
Ja, das ist einfach unglaublich. Also die Ukraine ist sowieso ein spezieller Fall, weil in der Ukraine das erste Mal das Unternehmen, was an der Zerstörung am meisten verdient hat, auch mit dem Wiederaufbau betraut ist. Das ist nämlich BlackRock. Also wenn man sich die ganzen amerikanischen großen Rüstungskonzerne ansieht, Hauptaktionär ist bei fast allen, also immer mit entweder an erster, zweiter oder dritter Stelle, BlackRock. Und BlackRock ist von Herrn Zelensky mit dem Wiederaufbau der Ukraine betraut worden. Also das ist eine unglaubliche Frechheit, dass man einem Unternehmen erlaubt, ein Land zu zerstören und es dann anschließend wieder aufzubauen.
Wenn man jetzt bei Zelensky ankommt, dann könnte man ja überhaupt, man kann eigentlich hier Schritt für Schritt darstellen, wie Korruption und nicht demokratisches Vorgehen sich durchzieht. Denn auch Zelensky dürfte ja gar nicht mehr an der Macht sein eigentlich.
Eigentlich dürfte er nicht an der Macht sein. Er hätte auch nie hochkommen können ohne seinen Milliardär im Hintergrund, den Herrn Komsomolski. Interessant ist, dass Herr Komsomolski so korrupt ist, dass er sogar in den USA ein Einreiseverbot genossen hat, dass sein Schützling Zelensky aber in den USA hofiert wird. Also daran sieht man, mit welch doppelter Zunge da gesprochen wird.
Doppelte Zunge ist ein gutes Stichwort. Wir haben bei Auf 1 in den letzten eineinhalb Jahren, also beginnend auch mit dem Ukraine-Krieg, versucht, das Bewusstsein der Zuschauer auch in die Richtung zu erweitern und ihnen zu sagen, es gibt nicht nur die klassischen westlichen Globalisten, von denen wir ja hauptsächlich sprechen, wenn wir von BlackRock sprechen, wenn wir vom US-Imperium sprechen. Ja. Es gibt auch im Osten Globalisten, die hier entsprechende Welteroberungspläne haben, die sich sehr oft sehr gut zusammenpassen mit denen der USA. Vielleicht gibt es Verteilungskämpfe punktuell, das mag sein, aber letzten Endes gibt es überall Bestrebungen, die ganze Welt gleichzuschalten und das Niveau nach unten zu bringen. Es gibt aber auch die Rechtsglobalisten, die uns in den Medien als vermeintlich rechte Politiker präsentiert werden oder als libertäre Politiker, die aber dann auch ein doppeltes Spiel spielen. Wie stehen Sie denn zu Xavier Milei?
Ja, Xavier Millet hatte ja diesen legendären Auftritt da beim World Economic Forum. Und da haben ja viele Leute gesagt, also aus dieser Richtung kommt jetzt weht der Wind der Hoffnung. Ich habe damals das überhaupt nicht ernst nehmen können, weil Javier Millet jetzt auch aufgewartet ist. Er hat zuerst mal die eigene Währung abgewertet. Das hat also dem unteren Teil der Bevölkerung unglaublich geschadet, also den Peso um 50% abzuwerten. Das heißt, die Kaufkraft des Peso ist richtig eingedämpft worden. Dann hat er sofort sich mit dem IWF, mit dem Internationalen Währungsfonds, zusammengesetzt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Argentinien weiter vom Internationalen Währungsfonds abhängig sein wird. Und der Internationale Währungsfonds wird von den USA gesteuert, also von den großen IT-Konzernen, von den großen Vermögensverwaltern vom digital-finanziellen Komplex. Also er hat sich denen sofort untergeordnet. Er hat ja dann auch seine Ergebenheit öffentlich gezeigt, indem er als erstes mal nach Israel gefahren ist und damit mit einem Käppi da sich vor diese Klagemauer gestellt hat. Also Milei ist einfach nur eine andere Taktik, um die Leute in die Irre zu führen. Und ich glaube ja, wir haben jetzt eine ganze Zeit erlebt, wo diese Woke-Agenda immer im Mittelpunkt stand, wo man das Ganze uns im Rahmen so des Regenbogens verkaufen sollte, als der Aufbruch in eine neue Welt. Ich glaube, jetzt kommt der Rückschlag und da muss man diese Leute dann als Schuldige benutzen. Und da ist Javier Milei natürlich der ideale Mann, weil der sagt, diese ganze Woke-Agenda ist Quatsch. Und das finden viele Leute dann gut. Deswegen sagen sie, also Milei ist vielleicht die Hoffnung für die Zukunft. Aber der unterwirft sie dann dem härtesten Austeritätsprogramm, was wir seit Griechenland gesehen haben. Also was Argentinien zurzeit durchmacht, ist ein Albtraum, der viel schlimmer ist als das, was in Argentinien passiert, in Griechenland passiert ist.
Wenn sich tatsächlich jemand ernsthaft gegen die Pläne der Globalisten, gegen diese Gleichschaltung und den Great Reset stellen möchte, dann muss er ja dieser Digitalisierung, dieser Kontrolle, dann muss er dort einen Riegel vorschieben, sonst ist er ja nicht ernst zu nehmen. Heiko Schöning beispielsweise warnt davor, dass er sagt, in Deutschland ist die AfD nur dazu gemacht, um Steigbügelhalter für BlackRock Merz zu werden. Wie sehen Sie denn die AfD? Wir werden ja in den nächsten 2 Jahren hier grundlegende Umwälzungen erleben.
Ja, also das ist die andere Art, die Interessen des digital-finanziellen Komplexes durchzusetzen. Also die AfD ist mal von Herrn Lucke gestartet worden, der ist ja schnell aus dem Rennen genommen worden, ist dann ersetzt worden. Es ist auch kein Zufall, dass die gegenwärtige Ikone der AfD eine ehemalige Goldman Sachs-Bankerin ist, nämlich Frau Weidel. Also da stehen auch die gleichen Interessen im Hintergrund. Man verkauft den Leuten nur unter anderen Voraussetzungen. Das Gleiche sehen wir zum Beispiel im Falle Russlands. Also Herr Putin betreibt genau die gleiche Agenda, die im Westen betrieben wird. Der führt auch digitales Zentralbankgeld ein, aber er tut das ideologisch unter ganz anderen Voraussetzungen. Er sagt seiner russischen Bevölkerung, wir müssen dieses neue Geld einführen, um uns gegen amerikanische Sanktionen zu schützen. Im Hintergrund reiben sich natürlich die großen Digitalkonzerne die Hände, weil der tut genau das, was die wollen. Denen ist das egal, wie man das dem Volke verkauft. Und ich bin ganz sicher, also wir haben ja bei der AfD jetzt eine Zeit lang einen unglaublichen Aufschwung erlebt und ich habe auch gemerkt, dass Frau Weidel, je höher also ihre Zustimmung innerhalb der Bevölkerung gewesen ist, immer gemäßigter wurde in dem, was sie gefragt hat, immer mehr zurückgewichen ist, weil sie dann wahrscheinlich irgendwann geglaubt hat, vielleicht schaffen wir es tatsächlich beim nächsten Mal in eine Koalitionsregierung. Und Koalitionsregierung heißt natürlich, dass man sich auch den Interessen der anderen unterwirft und dass man sofort zum Teil des Systems wird. Aber die AfD ist für mich auch ein Teil des Systems, die nur die Interessen auf eine andere Art und Weise verkauft.
Hat denn die AfD jemals mit Ihnen Kontakt aufgenommen, um Sie als Berater irgendwie zu befragen oder irgendwie zu versuchen, da ernsthaft irgendwelche Alternativen auch auf dem Bereich der digitalen Welt, der Finanzwelt aufzusetzen?
Nein, die haben einfach versucht, meine bescheidene Popularität auszunutzen, haben mich dann zu Pressekonferenzen eingeladen, damit ich da sprechen kann. Aber es ist nie jemand an mich herangetreten und hat gesagt, lass uns mal reden, lass uns mal irgendwelche Konzepte entwerfen oder sowas. Also das war einfach nur ein Mittel, um meine Popularität zu den eigenen Gunsten auszunutzen.
Glauben Sie nicht, dass die AfD ein Programm aus der Schublade ziehen könnte, wenn sie denn jetzt plötzlich durch den Wähler begünstigt an der Macht wäre, um zu sagen, ja, wir haben hier eine Alternative zum Finanzsystem und wir haben eine Alternative zur globalistischen Digitalisierung?
Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Das wird garantiert nicht passieren. Da kann ich alles drauf verwetten. Weil das, wenn das der Fall wäre, dann wüssten die Leute im Hintergrund schon darüber Bescheid und dann wäre die AfD schon längst zerstört. Also die sind nicht so dumm, Leute an die Macht kommen zu lassen, die sie dann richtig auflaufen lassen.
Jetzt brauchen wir aber einen positiven Ausgang noch unseres Interviews. Was würden Sie denn der Aufklärungsbewegung? Viele tausende Menschen sehen uns gespannt zu und wollen wissen, gibt es denn dann überhaupt noch eine Hoffnung, wenn die Hoffnungsparteien Teil des Spiels sein sollen, wenn die Digitalkonzerne eine große Macht ausüben? Wir haben heute einen kurzen Hoffnungsschimmer gehört, dass die personelle Schwäche doch erkennbar wird. Ja. Was ist denn die große Chance, die wir vielleicht, wenn wir es auch nicht in den nächsten 5 Jahren schaffen, aber was ist die große Chance der freien Menschheit?
Ich denke, es gibt 2 Chancen. Also die erste Chance ist die, dass man einfach mal in die Geschichte zurückguckt. In der Geschichte gibt es eine Grundregel. Dann, wenn sich zu viel Macht in zu wenigen Händen konzentriert, wird diese Macht irgendwann zerfallen. Das ist beim Römischen Reich so gewesen, das ist bei den Hochkulturen der Vergangenheit immer der Fall gewesen. Und wir leben in so einem Zustand im Moment. Wir haben zu viel Macht in zu wenigen Händen. Und diese Leute können das Ganze auch irgendwann nicht mehr kontrollieren. Das ist das eine, was ich sehe. Das andere ist, ich sehe tatsächlich die Gefahr, dass dieses digitale Zentralbankgeld demnächst eingeführt werden kann, dass man sich da tatsächlich nicht mehr ganz wird entziehen können. Aber ich bin ganz sicher, dass dieses neue Geldsystem nicht funktionieren wird. Also erstens werden sehr viele Leute nicht mitgehen. Es werden sich Parallelgesellschaften bilden und dann werden die Leute erkennen, dass man in diesen Parallelgesellschaften wahrscheinlich wesentlich besser lebt, als wenn man sich dem Mainstream weiter unterwirft. Und wir werden eben aufgrund dieser Arbeitslosigkeit erleben, dass sehr viele Leute mit dem System selber in Konflikt geraten und deswegen nach Lösungen suchen werden. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich die Lösungen jetzt in der Tasche habe, aber es wird eine gemeinsame Suche geben. Und das ist immer in der Geschichte so gewesen. Die großen Erfindungen sind nie dann gemacht worden, wenn die Leute in Bequemlichkeit gelebt haben, sondern die sind in Notsituationen entstanden. Und ich bin ganz sicher, dass das in der Zukunft genauso der Fall sein wird.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine zusätzliche Nachfrage, nämlich diese Notsituation könnte zu dieser Notsituation in den nächsten 5 Jahren auch tatsächlich ein Krieg im Herzen Europas in Deutschland drohen?
Also ich will das nicht ausschließen. Ich will nicht ausschließen, dass der Krieg auch zu uns kommt. Aber ich weiß, dass viele Leute davor ganz große Angst haben. Also für mich eine gewisse Beruhigung beziehe ich aus der kühlen Kalkulation derer, die hinter diesem Krieg stehen. Also BlackRock will nicht nur am Krieg verdienen, sondern will auch am Wiederaufbau verdienen. Und deswegen schließe ich zum Beispiel große atomare Vernichtung in Europa aus. Weil wenn man hier in Europa mit Atombomben aufwartet und da die großen Zentren dann nuklear verseucht, dann wird man da nichts wieder aufbauen können. Also deswegen halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Was ich nicht ausschließen kann, ist, dass tatsächlich auf konventionelle Art dann hier auch also mal Deutschland mit in den Krieg hineingezogen wird. Ich habe vor einiger Zeit schon gesagt, also wenn ich in Polen leben würde, würde ich das Land wahrscheinlich verlassen, weil ich da sehr viel Angst hätte, dass der Krieg bis nach Polen auch vordringt. Ich kann niemandem da die Garantie geben, dass der Krieg nicht zu uns kommt. Aber ich denke, da muss man dann auch wieder an die Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges zurückdenken. Wenn mit konventionellen Waffen dann gekämpft wird, dann ist man in vielen Bereichen des Landes trotzdem sicher. Es ist auch in der Ukraine nicht so, dass jeder Ukrainer jetzt jeden Tag mit dem Kriegsgeschehen konfrontiert ist. Besonders gefährdet sind die Leute, die in der Nähe von Energiekonzernen leben, in der Nähe von Wasserwerken leben und so weiter. Also da muss man sich einfach überlegen, wo man sich dann aufhält in der Zeit, wenn es tatsächlich dazu kommt. Aber da kann man auch seine eigenen Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen.
Sie sagen, Kollaps der Macht wird stattfinden, weil die Zentralisierung nicht funktionieren wird, wie geschichtlich belegt. Sie sagen, das Digitalgeld wird durch seine Fehleranfälligkeit gerade in den ersten Jahren viele Leute aufwecken und die enorme Arbeitslosigkeit wird der Wahrheits- und Aufklärungsbewegung neuen Zulauf bringen. Ja. Was sollen Leute jetzt im Jahr 2024 tun, 2025, was soll man machen im Rahmen seiner Möglichkeiten, um den Aufwachprozess voranzubringen?
Zwei Dinge. Sich selbst informieren und andere informieren. Das ist das Allerwichtigste im Moment. Wir haben sonst keine Mittel. Also das einzige Schwert, was wir besitzen, ist das Schwert der Wahrheit und der Information. Und diese Information muss einfach weitergetragen werden. Und wir haben jetzt eine ganze Phase erlebt, in der im Hintergrund sehr viel passiert ist. Viele Leute das nicht mitgekriegt haben. Viele Leute aber auch vieles mitgemacht haben, dem sie jetzt kritisch gegenüberstehen. Also wenn wir mal zurückgucken in die Corona-Krise, da sind sehr viele Leute auf dieses offizielle Narrativ reingefallen, haben sich dann den medizinischen Maßnahmen auch unterworfen, erkennen aber inzwischen auch die negativen Folgen dieser medizinischen Maßnahmen, haben in ihrem Umfeld auch viele Leute, die darunter leiden, und die sind dadurch natürlich auch wesentlich kritischer gegenüber solchen staatlichen Maßnahmen geworden. Und da müssen wir anknüpfen, da müssen wir den Leuten sagen, pass mal auf, die Pandemie ist nur ein Teil dieser ganzen großen Agenda, guck dir die große Agenda an, sieh zu, wo sie hin, in welche Richtung wir geführt werden können, und dann werde ich mit uns gemeinsam gegen diesen ganzen Prozess, der mit uns da vorgenommen wird.
Das ist eine klare Ansage. Ich denke, daran kann sich jeder anhalten. Wir müssen diesen Weg weitergehen. Er ist tatsächlich alternativlos. Ja. Wir müssen aufklären und uns selbst in die Verantwortung stellen, denn es wird niemand anderer machen. Und am
Ganz
Ende
genau.
Wachen wir dann im Gefängnis auf.
So ist es.
Danke vielmals, Ernst Wolf, für dieses wie immer sehr rasante, informationsgeladene Gespräch.
Dankeschön.
Und danke Ihnen fürs Dranbleiben. Wie gesagt, hören Sie auf Ernst Wolf, tun Sie Ihren Teil, informieren Sie sich selbst, informieren Sie andere, leiten Sie dieses Video weiter, laden Sie es hoch, wo Sie es für vernünftig empfinden, um der Zensur vorzubeugen, und unterstützen Sie Auf1 weiterhin mit Ihrer Spende. Danke fürs Dranbleiben, bis zum nächsten Mal bei Auf1.